Wenn dich jemand vor einer Gefahr warnt, wärst du ihm dann böse oder dankbar? Welche Frage wirst du sagen? Natürlich wären wir dankbar. Und genauso haben wir guten Grund, Jehova dankbar zu sein, denn er warnt uns ebenfalls vor Gefahren, die uns vom Weg zum ewigen Leben abbringen können. Im Wachturm vom 15. Juli haben wir in der letzten Woche im Studienartikel 3 solcher Gefahren besprochen, auch wie wir uns schützen können. Und heute in dem Artikel, der auf der Seite 15 beginnt, weitere 3 Gefahren und ebenfalls, wie wir uns schützen können. Der Artikel lautet: Wirst du auf Jehovas deutliche Warnungen hören? Bei dem Leittext aus Jesaja 30, 21 könnten wir uns einfach mal vorstellen, wie Jehova mit ausgestrecktem Arm in eine bestimmte Richtung weist und sagt: Dies ist der Weg, wandelt darauf. Ihr seid sehr zu loben, dass ihr eure Ausgabe des Wachturms mitgebracht habt. Ihr könnt das gerne mitverfolgen, das wird bei diesem wertvollen Artikel ganz bestimmt eine wertvolle Konzentrationshilfe sein. Und in der Tat, bei solchen falschen Wegen kann man sehr leicht in die Irre geraten, denn es gibt jemand, der aus lauter Bosheit einen falschen Wegweiser aufgestellt hat. Und wenn wir an Offenbarung 12, Vers 9 denken, so ist er leicht identifiziert. Es ist Satan, der möchte, dass möglichst alle in die Irre geführt werden. Schauen wir also, vor welchen 3 Gefahren wir nun gewarnt werden, denen man nicht folgen sollte. Ein kurzer Blick durch die Themen, die Überschriften, zeigt uns, dass es sich um falsche Lehrer, unwahre Geschichten oder sogar dem Satan handelt, denen wir nicht folgen sollten. Wie also, um zum ersten Punkt zu kommen, vermeiden, dass wir falschen Lehrern folgen? Stell dir einfach mal vor, dieses Bild wird so vermittelt: In einer Wüstengegend folgst du dem Schild, das auf einen Brunnen weist. Du gehst hin in der Hoffnung, dort erquickendes Wasser zu finden, und stellst fest, er ist ausgetrocknet. Dein Weg dorthin wäre völlig umsonst gewesen. Was du dort erhofft hast, hast du nicht bekommen. Auch das uns so wichtige Wasser der Wahrheit bekommst du bei falschen Lehrern nicht. Wie Paulus und Petrus diese Personengruppe beschreiben, können wir uns mal bitte in der Bibel anschauen durch 2 Bibeltexte. Apostelgeschichte 20, Vers 29 ist der erste. Und diese beiden Texte, die wir jetzt lesen werden, machen wir doch einfach das mal so. Betrachten wir sie als einen Steckbrief, der uns hilft, die Eigenschaften solcher falschen Lehrer zu identifizieren. Apostelgeschichte 20, Vers 29 ist also der erste dieser Texte. Wir lesen dort: Ich weiß, dass nach meinem Weggang bedrückende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen werden. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen und verdrehte Dinge reden und die Jünger hinter sich her wegziehen. Behalten wir mal das so im Sinn und gehen jetzt gleich zu 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Und dann machen wir uns etwas Gedanken über diese Texte. 2. Petrus 2, 1 bis 3. Die Beschreibung des Petrus. Es gibt indes auch falsche Propheten unter dem Volk, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird. Eben diese werden unauffällig verderbliche Sekten einführen und werden sogar den Besitzer verleugnen, der sie erkauft hat, wodurch sie schnelle Vernichtung über sich bringen. Ferner werden viele ihren Zügellosigkeiten folgen und ihretwegen wird vom Weg der Wahrheit lästerlich geredet werden. Auch werden sie euch aus Habsucht mit verfälschten Worten ausbeuten. Was aber sie betrifft, so nimmt das Gericht von alters her keinen langsamen Verlauf und ihre Vernichtung schlummert nicht. Von Paulus wurde davon geredet, dass aus der eigenen Mitte Männer aufstehen, die verdrehte Dinge reden. Und Petrus sagte: Es wird unter euch falsche Lehrer geben. Worauf weist das denn hin? Dass es offensichtlich innerhalb der Christenversammlung so sein kann, dass welche als falsche Lehrer aufstehen. Und was ist jemand, der von der Wahrheit abfällt und dagegen rebelliert? Ein Abtrünniger. So sehr Sie vielleicht auch mal mit der Organisation Jehovas zufrieden und glücklich gewesen sein mögen, sind Sie nun nicht mehr damit zufrieden, jetzt selbst vom Weg der Wahrheit wegzubleiben, sich völlig zu distanzieren, sondern möchten, wie die Formulierung zeigt, offensichtlich auch noch andere mit sich mitziehen und mitnehmen. Den raubgierigen Wölfen aus Matthäus 7, Vers 15 gleich, möchten sie ihr Gedankengut an andere weitergeben, ihren Glauben untergraben und sie so diesen falschen Wegweiser folgen lassen. Petrus hat auch davon gesprochen, dass das unauffällig geschehen mag und ebenso von verfälschten Worten. Stell dir einfach mal ein wichtiges Dokument vor, in dem einige Aussagen absichtlich so verdreht sind, dass die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, völlig falsch ist. Obwohl der Schreiber dieses Briefes das Wohl der Leser im Sinn hat? Wohl kaum. Genauso wenig sind Abtrünnige nicht im geringsten daran interessiert, dass es uns auf dem Weg der Wahrheit weiterhin gut geht. Folgen wir ihnen, schlagen wir eine höchst gefährliche Richtung ein. Denn wir kommen vom Weg zum ewigen Leben ab. Was tun wir dagegen? Natürlich finden wir eine Antwort in der Bibel, und zwar in Römer 16, Vers 17. Schlagen wir diesen Text bitte auf, als Mittel gegen diesen gefährlichen Wegweiser. Nun ermahne ich euch, Brüder, die im Auge zu behalten, die Spaltungen hervorrufen und Ursachen zum Straucheln geben, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Geht ihnen aus dem Weg. Und wenn wir jetzt den zweiten Johannes 9 bis 11 blättern, dann wird dieser Gedanke noch ergänzt und erweitert und weist weiterhin darauf hin, was wir tun können, um nicht auf diesen falschen Weg zu geraten. 2. Johannes, die Verse 9 bis 11. Jeder, der vorausdrängt und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn niemals in euer Haus auf, noch entbietet ihm einen Gruß. Ist das misszuverstehen? Zur Verdeutlichung. Ein Arzt fordert dich auf, dich konsequent von einer Person fernzuhalten, die an einer tödlich ansteckenden Krankheit leidet. Vielleicht einer, die durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Damit wird die Ansteckung über die Luft bezeichnet und bereits Husten, Niesen oder Sprechen könnte gefährlich sein. Dieser Übertragungsweg hat zum Beispiel bei der Pest eine große Rolle gespielt. Und wenn du nun an das geflügelte Wort denkst, etwas zu meiden wie die Pest, ist es dann missverständlich, was der Arzt dir damit sagen will? Ein Abtrünniger ist geistig krank, so sagt es uns die Bibel, und zwar gefährlich ansteckend krank. Hören wir deshalb auf den großen geistigen Arzt Jehova, der uns sagt, meidet sie. Interessanterweise könnte das aber auch auf eine indirekte Weise geschehen, die nicht minder gefährlich ist. Und damit kommen wir zu dem Bild auf der Seite 16. Wenn wir uns das einmal so gemeinsam anschauen, um was geht es dabei? Nun, es soll offensichtlich zeigen, wie durch Fernsehauftritte von Abtrünnigen, die man sich anschaut, diese zu sich nach Hause einladen könnte. Und das scheint ja, wenn man das Bild so anschaut, offensichtlich nicht ganz ohne Wirkung zu sein. Da läuft der Fernseher offensichtlich einfach so im Hintergrund mit, denn der Bruder ist ja eigentlich mit dem Rücken zum Gerät. Aber vielleicht plötzlich aufgeschreckt durch die Ankündigung, jetzt würde ein ehemaliger Zeuge Jehovas zu Wort kommen, der etwas ganz Aufsehenerregendes zu sagen hätte, drehen sich beide um, wenden sich dem zu, und schon haben sie sich vielleicht völlig unabsichtlich Abtrünnige nach Hause eingeladen. Die Schwester vergisst glatt, den Kaffee einzuschenken, und die gespreizte Hand des Bruders deutet schon auch auf eine gewisse Gemütsbewegung hin. Also offensichtlich hat das Wirkung auf sie. Wahrscheinlich sind sie aufgeregt, kein guter Einfluss. Und mir ist noch was aufgefallen, so ein kleiner Nebengedanke. Ich habe mal versucht, die Uhrzeit zu erkennen beim Handgelenk des Bruders. Vielleicht könnt ihr das auch mal versuchen. Also ich habe mir viel Mühe gegeben und ich komme auf 4 Uhr. Wahrscheinlich nicht 4 Uhr am Vormittag, dann wahrscheinlich eher am Nachmittag. Und die Frage darf erlaubt sein, ob das immer und überall die beste Zeit ist, um zu dieser Zeit den Fernseher anzuhaben. Zumal die beiden etwas aufgeschlagen auf dem Tisch liegen haben, offensichtlich den Tagestext, was doch wahrscheinlich ein viel besserer und auch beruhigenderer Stoff gewesen wäre, um jetzt darüber zu sprechen. Im Gegensatz zu dem, was da im Hintergrund im Fernsehen läuft. Wir tun also wirklich gut daran, sowas nicht anzuschauen. Auch die Schriften nicht zu lesen, nicht die Internetseiten anzuschauen und aufzurufen, in den Blogs keine Kommentare zu schreiben oder uns auch nicht an entsprechenden Foren zu beteiligen. Und das machen wir aus einem besonderen Grund, aus Liebe zu Jehova. Jehova ist der Gott der Wahrheit und was seinem Wort absichtlich widerspricht, interessiert uns genauso wenig, wie es Jesus interessiert hat, der in Johannes 17, Vers 17 sagte, dein Wort ist Wahrheit. Jehova hat seine irdische Organisation, um uns all das zu vermitteln und darum lieben wir sie. Wo wären wir denn ohne diesen Belehrungskanal? Wüssten wir wirklich die Wahrheit über Jehovas Namen, über viele andere Dinge, den Zustand der Toten, die Auferstehungshoffnung? Haben wir nicht große Freude empfunden, als wir seinerzeit den Klang der Wahrheit verspürten und das in uns immer mehr zur Gewissheit wurde? Eine Frage, die hier gestellt wird, lautet also, welchen Grund sollte es geben, sich von verbitterten Menschen gegen genau die Organisation aufhetzen zu lassen, die uns mit solch wertvollen Dingen versorgt hat und uns all das gelehrt hat? Keinen. Und so wie es in einem geistig ausgetrockneten Brunnen kein Wasser des Lebens gibt, lohnt der Weg dorthin auch nicht. Er wäre umsonst. Folgen wir also nicht falschen Lehren. Hörst du gern Geschichten? Vielleicht ist das Buch Mein Buch mit biblischen Geschichten eins deiner oder deiner Kinder Lieblingsbücher. Was haben denn all die darin enthaltenen Geschichten gemeinsam? Sie alle sind wirklich geschehen und deshalb sind sie vertrauenswürdig und man kann etwas daraus lernen. Ganz anders die Geschichten, die Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 3 bis 4 beschreibt, was wir einmal aufschlagen möchten. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Dort steht, so wie ich dich ermuntert habe, das gilt jetzt dem Timotheus, in Ephesus zu bleiben, als ich im Begriff war, meines Weges nach Mazedonien zu gehen, so tue ich es jetzt, damit du gewissen Leuten gebietest, nicht eine andere Lehre zu lehren, noch unwahren Geschichten und Geschlechtsregistern Aufmerksamkeit zu schenken, die zu nichts führen, sondern eher zu Fragen zur Nachforschung hervorrufen, als etwas von Gott darzureichen, was mit Glauben in Verbindung ist. Ja, unwahre Geschichten. Und damit wären wir bei der zweiten dieser Gefahren, denen wir nicht folgen sollten. Paulus hat durch seinen Brief an den Timotheus ihm helfen wollen, jetzt abtrünnigen Richtungen in der Versammlung entgegenzuarbeiten und den Glauben der Brüder dort zu stärken. Timotheus hat sich sicherlich sehr gefreut, dass er diesen zeitgemäßen Rat bekam, denn war es doch eine Zeit, die gemäß 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19 dazu geführt hatte, dass einige im Glauben Schiffbruch erlitten hatten. Wahrscheinlich waren einige solcher unwahren Geschichten daran schuld gewesen. Vielleicht hatte der Paulus so religiöse Lügen im Sinn, aufsehenerregende Legenden, sensationelle Geschichten, die die Brüder zum Straucheln gebracht hatten. Und zur Zeit des Paulus erzählte man sich eine Unmenge solcher Geschichten. Zum Beispiel die von dem Juden Tobit. Das apokryphe Buch, das 200 Jahre vor Paulus wahrscheinlich geschrieben wurde, mehr als 200 Jahre, handelt von Tobit, einem strenggläubigen Juden, der erblindet war, nachdem ihm Vogelmist in die Augen gefallen war. Er schickte seinen Sohn weg, um einen Schuldschein einzulösen, und unterwegs beschaffte der sich unter Anleitung eines Engels Herz, Leber und Galle eines Fisches, und dadurch, dass er Herz und Leber des Fisches verbrannte, konnte er Dämonen austreiben, und unter der Verwendung der Fischgalle konnte er das Augenlicht seines Vaters wiederherstellen. Soll ich die Geschichte noch weiter erzählen? Wahrscheinlich seid ihr nicht sonderlich interessiert an weiteren Einzelheiten. Man könnte jetzt auch unendlich nachforschen, welche Wirkung ein Vogelmist auf die Augen hat und ob es tatsächlich mit Galle eines Fisches möglich ist, das Augenlicht wiederherzustellen. Aber das wäre Zeitverschwendung. Denn außer dass solche Geschichten unwahr sind, könnten sie auch zum Zeitdieb werden. Auch etwas, was Satan aus seiner Trickkiste holt, um uns zu beschäftigen und uns von wichtigeren Dingen abzulenken. Übertragen wir das auf das Heute. Alles, was sich auf unwahre Geschichten stützt, jede Irrlehre, jede religiöse Lüge hat, die zur Folge hat, dass wir vom Weg der Wahrheit abgelenkt werden oder abirren, könnte eine dieser Gefahren sein. Es gibt heute Lehren, die uns bekannt sind, die in den Religionen der Christenheit zu finden sind und die auch mit Lügen und Märchen durchsetzt sind. Dreieinigkeit, Höllenfeuer, unsterbliche Seele, um nur einige zu nennen. Und auch wenn manche Bräuche um gewisse Feste herum oder Traditionen, Weihnachten, Ostern, scheinbar harmlos dargestellt werden, bleibt doch die Tatsache, dass sie in der falschen Religion wurzeln. Die Warnung Jehovas lautet: Sondert euch ab und hört auf, das Unreine anzurühren. So steht es in 2. Korinther Kapitel 6. Und wenn wir solche lügenhaften Geschichten, die unwahr sind, nicht mal anrühren wollen, so müssen wir sie und alles, was damit zu tun hat, unbedingt aus unserer Reichweite entfernen. Satan wäre kein so überaus gefährlicher Gegner, wenn er seine über 6000-jährige Praxis nicht dazu benutzt hätte, um seine Methoden noch zu verfeinern. Einige Trends oder Slogans der heutigen Zeit gehören ebenfalls dazu. Sie kommen genau aus dieser Ecke der irreführenden Wegweiser. Was gibt es denn da so manchmal zu hören? Die Ansicht: Alles ist erlaubt, tu, was dir gefällt. Wozu führt das? Das moralische Niveau sinkt, Prinzipien werden über Bord geworfen und man denkt, man bräuchte auf niemand außer auf sich selbst zu hören. Die heutige Welt spricht eine eindeutige Sprache dazu. Das stimmt aber nicht, denn wir brauchen die Anleitung Jehovas. Nur so kann man wissen, was richtig und falsch ist, denn Jehovas Sichtweise ist stabil und verlässlich, im Gegensatz zu dem von Menschen praktizierten und von Satan geförderten ständigen Wechsel der Werte. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. So steht es in Jeremia 10, Vers 23. Was hört man heute sonst noch so an Slogans? Gott wird doch sowieso nie eingreifen. Durch Ungeduld wird leicht Zweifel und Unglauben geschürt. Und schon Paulus hatte, das hatten wir gestern auch schon gehört, von einigen seiner Zeitgenossen gesagt: Sie denken so, lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. In Wahrheit ist es so, dass eine solche nur auf das Hier und Heute bedachte Lebensweise uns für theokratische Aktivitäten eher behindert. Das kann uns ausbremsen oder sogar zum Stillstand bringen. Hat uns unser Bezirkskongress nicht deutlich gezeigt, dass wir in einer späten Phase der Zeit des Endes leben? Jehovas Tag kommt schnell und deshalb müssen wir alles andere tun, als einen Gang zurückschalten. Eine weitere Sichtweise, die Satan gerne fördert, ist die, dass wir als Einzelpersonen Gott doch eigentlich völlig egal sind. Er kümmert sich nicht um uns. Auch das Lüge. Wer dieser Lüge glaubt, gibt nämlich vielleicht auf, weil er denkt, dass er es einfach nicht wert ist, dass Jehova ihn liebt. Aber eine Bezugnahme auf Matthäus Kapitel 10, Vers 29 und 31, was wir jetzt nicht lesen brauchen, zeigt, was hier die Wahrheit ist. Denn ich brauche nur zwei Schlagworte, denke ich, nennen und ihr wisst sofort, um was es geht. Ich sage Haare des Hauptes und Sperlinge. Für euch ist völlig klar, der Lehrpunkt ist der, wenn Jehova sogar auf solche Kleinigkeiten wie unsere Haare, wie viel das auch sein mögen, oder einen kleinen Vogel achtet, dann ist es sicher, Jehova schätzt und liebt jeden einzelnen seiner Diener, auch dich und mich. Hören wir also auf Jehovas Stimme und lassen wir uns nicht von solch unwahren Geschichten durcheinanderbringen, egal wie kunstvoll sie auch ersonnen sein mögen. Die Gefahr 3, die wir heute Morgen besprechen, wäre, nicht dem Satan zu folgen. Diese Formulierung stammt aus 1. Timotheus 5, Vers 11 und 12. Das möchten wir jetzt einmal gemeinsam lesen. 1. Timotheus 5, Vers 11 und 12. Das ist an eine bestimmte Personengruppe gerichtet, damals gewisse jüngere Witwen. Aber wir wollen jetzt beim Lesen mal weniger auf die Personengruppe achten, sondern darauf, was denen so passiert ist, in welches Verhaltensmuster sie verfielen, denn daraus können wir alle etwas lernen. Denn aus dem einen oder anderen Grund könnte es uns schon passieren, dass wir in ähnliche Verhaltensmuster verfahren. 1. Timotheus 5, 11 bis 15, die ersten beiden Verse, also diese Umschreibung, um was es geht. Jüngere Witwen dagegen weise ab, denn wenn sich ihre sexuellen Regungen zwischen sie und den Christus drängen, wollen sie heiraten und haben ein Gericht auf sich, weil sie ihre erste Äußerung des Glaubens missachtet haben. Zu was führte das? Vers 13. Zugleich lernen sie auch, unbeschäftigt zu sein, indem sie in den Häusern umherlaufen, ja nicht nur unbeschäftigt, sondern auch Schwätzer und solche, die sich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen und Dinge reden, die sich nicht gehören. Daher möchte ich, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, einen Haushalt führen und dem Gegner keinen Anlass zur Beschimpfung geben. Denn welche Gefahr könnte resultieren? Vers 15. Tatsächlich haben sich bereits einige abgewandt, sind also einem Irrweg gefolgt, um dem Satan zu folgen. Es geht also um Geschwätz und alles, was in diese Sparte fällt, dazu führt oder damit zu tun hat. Vielleicht mögen sich diese Personen zunächst mal gar nicht so bewusst gewesen sein, was da jetzt eigentlich mit ihnen so passiert, in welche Richtung sie jetzt laufen. Aber letztendlich ist klar, wenn wir durch so ein Verhalten in die Hände spielen würden. Wir haben gehört, dass sowas in Verleumdung münden kann. Und wer ist der größte Verleumder? Satan. Und ihm würden wir folgen, wenn wir diesen Verhaltensmuster nachgehen würden. Schauen wir uns deshalb mal einige Formulierungen dieses Textes etwas genauer an, denn Satan stellt uns durch diesen falschen Wegweiser Zeiträuber vor die Augen und auch Dinge, die zu Streitigkeiten führen können. Zum Beispiel, indem man, wie es hier heißt, unbeschäftigt ist und in den Häusern umherläuft. Man könnte dann selbst nichts Wichtiges tun und würde auch andere davon abhalten. Tja, und vielleicht übertragen auf die heutige Zeit, könnte es passieren, dass man viel Zeit damit verwendet und vielleicht auch mal etwas unbeschäftigt im eigenen E-Mail-Konto herumläuft oder in dem anderer, indem man solche Nachrichten weiterleitet, die auch eigentlich unwichtigen Inhalts sind, oder vielleicht sogar falsch. Paulus schreibt auch von Schwätzern und wir haben schon mehrfach gehört, dass das in abfälliges Gerede und Verleumdung ausarten kann. Auch wollen wir uns nicht, wie es hier heißt, in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Selbstverständlich sind wir an unseren Brüdern interessiert. Aber in privaten Angelegenheiten haben wir einfach kein Recht, anderen irgendwelche Vorschriften zu machen Auch das wäre ein Zeiträuber, der uns zum Beispiel vom wichtigen Predigen ablenken würde. Das führt uns automatisch in eine falsche Spur und folgt den Interessen Satans. Wie schützen wir uns davor? Indem wir einfach, kurz gesagt, jeweils das Gegenteil machen. Damit wir nicht mit Unwichtigem beschäftigt sind, machen wir das, was in 1. Korinther 15, Vers 58 steht. Seid allezeit reichlich beschäftigt im Werke des Herrn. Und damit wir Geschwätz vermeiden, machen wir das, was in Epheser 4, Vers 29 steht. Wir reden über das, was zur Erbauung gut ist. Achten wir ganz bewusst darauf, kein abfälliges Gerede anzuhören oder gar weiter zu verbreiten? Was wohl die vier Schwestern auf der Seite 19 gerade so an erbaulichen Neuigkeiten auszutauschen haben? Bilder sprechen für sich. Sieht an der Reaktion gemessen wohl eher nach einer aufsehenerregenden als nach einer erbaulichen und freudig stimmenden Nachricht aus. Man hat gar nicht viel Zeit zum Nachzudenken. Die Tastatur des Handys wird gar nicht erst kalt und ich würde mal schätzen, wenn es darauf ankommt, in ein paar Minuten ist das von der ersten bis zur letzten durch. Ob man hier wohl die Bildunterschrift austauschen könnte gegen unser Kongressmotto, hier wurde alles getan, um den Namen Gottes zu heiligen? Naja, was ist, wenn es sich jetzt um eine falsche oder niederreißende Information handelt, was dann? Die äußerst nachdenklich stimmende alte jüdische Geschichte in der Bildunterschrift dazu geht so. Ein Mann verbreitete verleumderische Behauptungen über den weisesten Mann der Stadt. Später bedauerte er seine üble Nachrede und bat den Weisen um Vergebung. Er wolle auch alles Nötige tun, um den Schaden wieder gut zu tun. Der Weise bat ihn um eines. Er solle doch ein mit Federn gefülltes Kissen aufschneiden und die Federn im Wind verstreuen. Erstaunt über diese Bitte machte der Mann das. Und wieder zurück fragte er den Weisen, hast du mir nun vergeben? Der sagte, geh zuerst und sammel diese Federn wieder ein. Aber das ist doch unmöglich. Der Wind hat sie längst davon getragen. Genauso unmöglich ist es, den Schaden wieder gut zu machen, den ihr durch eure Worte angerichtet habt. Möchtest du in dieser Geschichte der Kissenschlitzer sein, der durch negatives Gerede, das er weitererzählt, so etwas verursacht? Bestimmt nicht. Wir tun alles, was diese Dinge vermeidet. Und deshalb drängen wir auch unseren Brüdern nicht unsere Ansichten auf, sondern wir setzen es uns zum Ziel, auch das ein Rat aus 1. Thessalonicher 4, Vers 11, uns um unsere eigenen Geschäfte zu kümmern. Wie vernünftig ist doch Jehovas Rat in all diesen Angelegenheiten. Er gibt ihn uns, weil er uns liebt. Wir sind ihm nicht egal. Er möchte, dass wir nicht zu Schaden kommen, indem wir falschen Wegweisern folgen. Die damit verbundenen Schmerzen können wir uns ersparen, wenn wir lieber auf ihn hören. Drei Gefahren haben wir heute besprochen, die wir zu unserem Schutz kennen müssen. Wir hatten sie mit Schlüsseltexten verbunden, die wir auch lasen. Wollen wir sie uns ganz kurz in den Sinn zurückrufen? Da war 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3. Petrus sprach von falschen Lehrern, die wir als Abtrünnige identifiziert hatten und ihre irreführenden und verdrehten Ansichten haben wir als eindeutig wertlos identifiziert, die uns von Jehovas Weg abbringen. Wir wollen davon nicht angesteckt werden. Dann lasen wir 1. Timotheus 1, Vers 3 und 4. Da wurden wir gewarnt, nicht unwahren Geschichten nachzufolgen und auch religiöse Lügen, mit denen die falsche Religion durchsetzt sind, irgendwie als Wegweiser zu benutzen. Auch nicht die Slogans dieser Welt, die uns dazu raten, das, was Jehova sagt, über Bord zu werfen und die irrige Meinung zu vertreten, er würde uns nicht lieben. Und der letzte Text war 1. Timotheus 5, Vers 11 bis 15. Wie irreführend ist es doch, durch das, was die moderne Technik so alles hergibt, durch Geschwätz oder ungebührliche Einmischung in die Angelegenheiten anderer, sich Zeit stehlen zu lassen und uns von positiven Dingen abhalten zu lassen. Seien wir doch lieber mit dem beschäftigt, was unsere Liebe zu Jehova widerspiegelt, die Liebe zu unseren Brüdern und dem Wunsch, Gottes Namen zu heiligen. Wie war nochmal unsere Themafrage? Wirst du auf Jehovas deutliche Warnungen hören? Ich bin überzeugt, dass jeder von uns für sich persönlich alles im Mögliche tun wird, um diese Frage mit einem deutlichen Ja zu beantworten.
Ja, vielen Dank, Bruder Merkel, für die Zusammenfassung des Wachtum-Studienartikels. Ja, und was folgt jetzt? Jetzt kommt es zu dem gestern erwähnten Drahtseilakt unseres Kreisaufsehers, Bruder Riemensberger. Wenige Tage im Kreis und er wird jetzt den Bedürfnissen des Kreises Aufmerksamkeit schenken. Wir sind gespannt.